freue mich, heute hier zu stehen. Ich war ganz aufgeregt und wie das so ist. Und Michael, als du gerade gesagt hast, ich diene am Wort, das Wort dient uns. Und ich habe den großen Vorzug, dass es mir schon gedient hat in der Vorbereitung. Und ich bin wirklich begeistert, so wie wir gerade schon Jesus angebetet haben, wie herrlich der Name ist. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich kenne Zeiten, da ist mir das ganz bewusst, wie wunderbar, wie kostbar, wie wertvoll Jesus ist. Und es gibt Zeiten, da scheint es mehr so eine Hülse zu sein. Und beides ist okay, wenn du da bist. Ich glaube ganz bestimmt, dass sein Wort ausrichtet, wozu es gesandt ist. Genau. Das Thema, was ich heute auf dem Herzen habe, genau, hinwachsen zu Jesus. Wenn jemand ganz aufmerksam war und mich schon mal predigen hat hören, dann weiß er, dass das ein bisschen mein Thema ist. Ich habe das letztes Jahr schon mal so ähnlich gepredigt, da hieß es, glaube ich, hinwachsen zu Christus oder zu Christus hinwachsen oder so. Das kommt daher, weil ich habe das von Gott geschenkt bekommen, als ich mal richtig gerungen habe darum im Gebet, Herr, was willst du eigentlich auch durch die Gebetsarbeit, die ich mitleiten darf, was willst du hier eigentlich machen? Und dann habe ich dieses Bild, was in der Bibel steht, so geschenkt bekommen, wenn wir hinwachsen zu ihm als zu unserem Haupt, dass wir dadurch verbunden werden. Ja, und damals habe ich, also damals, ne, letztes Jahr, da ging es mir also darum, was Jesus alles für uns getan hat. Und heute geht es darum auch, was können wir tun, um dorthin zu wachsen? Durch Gebet. Und ich weiß sehr wohl, dass das so ein Thema ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was bei dir losgeht, wenn du das hörst, Gebet. Ich mache einen kurzen Rückblick. Damals war der Text eben wie bei einem Körper. Er bildet ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von denen jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle in Verbindung mit Christus ein einziger Leib und einzelgenommen Glieder, die voneinander abhängig sind. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Abhängig voneinander, Glieder. Manchmal fühlt sich das vielleicht eher so an. Jeder hat so eine eigene Aufgabe, wie er meint, seine Berufung von Jesus, dass das so ein ganz organischer Leib wird. Ich glaube auch manchmal Menschen, die uns von außen sehen, die sehen eher sowas als einen gut funktionierenden Leib. Ich fand die Karikatur manchmal ganz gut, wenn man auch über sich lachen kann. Oder manchmal ist es auch so, dass manche so ganz wichtig erscheinen. Geht es nicht aus irgendeinem Grund? Genau. Das kann dann auch so ein bisschen, das ist ein Homunculus, das ist, ist egal, wer es kennt. Was mir da so deutlich wird, so eine dicke Lippe, ne? Manchmal. Man sagt so, was Jesus so will und sieht ganz groß aus, aber ist eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Ein kleiner Hauch und das Männchen fällt um. Also, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich das jetzt erstmal so humorvoll beschreibe. Das war damals, hatte ich die Bilder tatsächlich auch schon in der Predigt. Und dann ging es darum, man soll nach dem Maß des Glaubens sehen und nicht drüber raus. Heute kommt das Gebet, hinwachsen durch, ach schade. Ich habe da eine besondere Schrift, das ist so eine ganz altdeutsche, gotische Schrift, die wird da jetzt nicht so angezeigt. Gebet. Noch besser, Disziplin des Gebets. Wir müssen mehr beten und dann wachsen wir auch zu Jesus hin. Ich weiß nicht, wie es bei euch klingelt. Manchmal gibt es so Momente, wo man denkt, ja, wenn ich nur mehr beten würde, dann würde es passieren. Und ich kenne dieses Joch, das ist so ein religiöses Joch. Man muss beten, damit es dann was wird. Die Ordnung des Hauses Gottes. Wenn wir da hineinkommen, dann wird das gut. Und verzeiht mir, das klingt so, als würde ich mich darüber lustig machen. Ich selber weiß, dass ich überzeugt war und bin, natürlich, wenn der Leib gut, gesund wächst, oh, ich wünsche euch manchmal Staunen darüber, wie Gott euch gemacht hat. Selbst wenn ihr irgendwo krank seid, es gibt noch so viel, was funktioniert, was ganz automatisch dauernd funktioniert, was Gott euch geschenkt hat. Und so ist es mit der Gemeinde auch. Ich liebe die Gemeinde und ich weiß, dass Gott uns zusammenstellt und dass er eine Ordnung aufgerichtet hat. Trotzdem kann es manchmal mit so einem Druck verbunden sein. Wissen Einzelne, was ich meine? Ich hoffe, ich bin hier nicht falsch. Also ich sag's mal andersrum. Ne? Ich leite die Gebetsveranstaltung dienstags abends und die ist nicht so wahnsinnig gut besucht. Und da gibt's zwei Lager. Es gibt bestimmt noch mehr, aber es gibt so zwei. Die einen, die sagen, oh, ich habe so viel Angst, ich habe gar keine Zeit und so ein bisschen so mit schlechtem Gewissen. Und dann gibt's die ganz regelmäßig da sind, wir müssen mehr beten. Na, es gibt noch mehr. Und dann gibt's welche, die sagen, also eigentlich würde ich ja gerne, aber ich habe so ein leichtes, schlechtes Gewissen. Und ich hoffe so, dass meine Predigt dazu beiträgt, dass sich das mal ein bisschen auflöst. Amen, genau, die freuen sich. Und ich hoffe, dass wir immer mehr werden, die sich freuen, beten zu dürfen. Genau, das ist auch mein Herz. Ich freue mich total, das ist echt ein Vorrecht zu beten. Danke. Ich steige mal ein in das Wort Gottes. Vielleicht wundert ihr euch, dass ihr da so ein schönes Ehepaar seht. Man kann das ja so oder so sehen. Es sind bestimmt ganz nette Leute. Ich kenne die nicht. Ich habe es aus dem Internet gezogen. Mir ging es nur darum, es stellt so eine Ordnung dar. Es entspricht vielleicht nicht mehr ganz unserem Denken. Aber ich lese mal einen Text dazu vor. Und der Text ist total aktuell. Ich möchte das überhaupt nicht lächerlich machen, aber es ist so wichtig, dass wir erstmal zuhören. Und tatsächlich in der Luther-Übersetzung steht tatsächlich als Überschrift Ordnung des Hauses Gottes als Überschrift. Und die Frage ist, was denken wir bei Ordnung? Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ich habe keine Ahnung, wo du jetzt gerade stehst. Manche von euch kenne ich noch gar nicht. Das ist ein sehr alter Text und manche denken jetzt vielleicht völlig überholt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist top aktuell. Und trotzdem kann sowas Druck machen. Also ich erinnere mich an Predigten, wo da Druck mitgemacht wurde. Du musst dich deinem Mann unterordnen. Du musst dich Jesus unterordnen, das war ein Muss. Und ich will das gar nicht zerflettern, ich lese jetzt einfach mal nur weiter. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein, so steht es ganz am Anfang der Bibel. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mich spricht das Bild mehr an. Das heißt aber gar nicht, dass das nicht auch seine Berechtigung hat. Wir wissen nicht, wie die miteinander umgehen, wenn die so ganz zu zweit sind. Aber wenn das nicht dazu kommt, dieses ins Auge schauen, eine innige Gemeinschaft zu haben, ohne Intimität gibt's keine Kinder in der Ehe, das ist nun mal so. Und ich weiß, dass Jesus als Erfinder der Ehe, der hat sich das ganz wunderbar ausgedacht. Das ist was ganz Kostbares, was ganz Schönes. Und die Bibel ist da überhaupt nicht verklemmt. Wer das noch nicht weiß oder nicht glaubt, der soll mal das Hohelied lesen. Das hat er sich wunderbar ausgedacht. Und ich finde es unglaublich, dass im Wort Gottes diese intime Beziehung als Bild genommen wird für die Beziehung zwischen Gott und seiner Gemeinde. Das ist was ganz Wertvolles, was ganz Kostbares. Und dann klingt das schon ganz anders. Das ist eine gute Ordnung. Die modernsten Leute, wer auch immer weiß, jeder, der mit Kindern und Familien zu tun hat, weiß, dass es ohne Ordnung in einer Familie nicht gut abgeht. Das ist einfach so. Kinder brauchen Rahmen, die brauchen Leitung, die brauchen Führung. Und das ist total heilsam, das ist richtig gut. Ich habe das Vorrecht, in einem Mutter-Kind-Kurheim zu arbeiten. Das ist bunt da, aber das wissen alle. Das wissen alle. Ohne eine Struktur in der Familie läuft das schief. Und ohne Struktur in der Gemeinde läuft es auch schief. Die Frage ist, aus was heraus wird das geboren? Und wenn Jesus unser Haupt ist und der ist, der uns liebt, dann haben wir eine ganz andere Möglichkeit, uns da drauf einzulassen. Darüber könnte ich jetzt noch die weitere Stunde predigen, aber ich habe noch ein anderes Bild mitgebracht. Das war ganz spannend. Ich habe die Predigt vorbereitet und eine Freundin hat mir eine Predigt geschickt von Monika Flach. Ich weiß nicht, wer von euch kennt die? Kennen einige? Genau. Und es hat Kingdom Impact. Das ist so eine, die ganz prophetisch unterwegs ist. Und ich habe schon öfter mal was von ihr hören dürfen. Und hatte am Anfang ein bisschen Mühe mit ihrer Sprache, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber das hat mich irgendwie gepackt. Da habe ich gedacht, wow, Jesus hat ihr dasselbe aufs Herz gegeben wie mir, obwohl sie ganz anders unterwegs ist. Und das ist Gott. Das finde ich total cool. Die hat einen Begriff gebraucht, Alignment. Wer Englisch kann, der weiß, das ist eigentlich jetzt nicht so aufregend. Das ist, wird mal in einer Reihe aufgereiht. Das ist aber auch eine Ordnung. Sie hat es aber mit im Deutschen übersetzt mit Einssein. Und das passt auch viel besser zu dem Bild der Ehe, was wir gerade hatten. Und da ist auch ein Text, der sehr gut dazu passt, aus dem Johannesevangelium, aus dem 15. Kapitel. Und das wird heute das der Fokus sein, der Predigt. Jesus, der Weinstock und wir, die Reben. Wir lesen mal den Text. Ist ganz schön, man sieht die unterschiedlichen Farben. Ich habe das mal, ist vielleicht nicht ganz stringent, aber es spiegelt wieder, wie in der Ehe zwischen Mann und Frau, das ist ja ein Miteinander, so ist es zwischen Gott und uns ein Miteinander. Gebet ist keine Einbahnstraße, das ist keine Disziplin, die ich abreiße, sondern da kommt ganz viel von ihm. Und Jesus ist der, also was von ihm kommt, ist so ein bisschen lila dargestellt und was wir dazu beitragen können, ist so blau dargestellt oder was wir sind. Ich lese es einmal vor. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr nicht in mir bleibt, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger. Also wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Sabine hat vorhin so zu Recht gesagt, Mensch, wenn du es noch nicht spürst, bleib mal dran. Bei dem Wort Gottes ist das ganz intensiv auch so. Im Psalm 1 steht, wer über mein Wort nachsinnt, Tag und Nacht, so meditiert. Meditation haben sich viele auf die Fahne geschrieben. Wir Christen haben es blöderweise ein bisschen vernachlässigt. Aber sinnt mal wirklich über das Wort nach, was da geschrieben steht, was das bedeutet, was das für eine enge Verbindung ist zwischen Jesus und dir, zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Das ist das Bild, was Jesus hier nennt. Meine Schwiegermutter, die lebt gegenüber vom Wengert. Das ist ein Weinberg. Und wenn man da im Winter hingeht, das sieht so ein bisschen trostlos aus. Da sieht man nämlich nur diese Stöcke. Die sind nicht besonders hübsch. Die sehen fast tot aus. Und Jesus nimmt für sich so ein Bild von einem Weinstock. Und dann kommen diese Reben, die dann ausschlagen. Die müssen ganz sorgfältig gepflegt werden und beschnitten werden und begossen werden. Und dann bringen die so fantastische Früchte. Aber ohne den Weinstock passiert da gar nichts. Und das nimmt Jesus als Bild. Was für eine Demut. Warum macht um alles in der Welt Jesus sich so abhängig von uns? Warum? Unfassbar. Eins ist klar, eine Rebe, die man abschneidet, die verdorrt, haben wir gerade gehört. Aber wenn wir dranbleiben, dann bringt das diese wunderbare Frucht hervor. Und Jesus will mit dir, mit euch, mit uns, mit mir so zusammenwirken, so ganz eng, dass wir so herrliche Früchte hervorbringen. Ich finde es ein wunderschönes Bild. Und ich glaube, das ist ein Bild für Gebet. Da geht es nicht darum, dass ich was ableiste. Das ist eine ganz intime Gemeinschaft, eine ganz intime Gemeinschaft mit unserem Gott. Ein schönes Bild, oder? Ich habe jetzt eine Menge Bibelstellen mitgebracht. Es wäre auch ganz gut, jetzt mal einfach über diesem Wort nachzusinnen. Aber ich lade euch ein, macht das zu Hause. Diesen Text aus Johannes 15, darüber wirklich mal zu meditieren, was das bedeutet. Was hier drin steht, und deswegen habe ich auch noch Bibelstellen mitgebracht, wenn ihr in mir bleibt, sagt Jesus, und meine Worte in euch bleiben, deswegen brauchen wir sein Wort, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Warum sagt Jesus das? Weil sein Wort, wenn es wirklich in uns bleibt, das verändert uns. Wir können nicht sein Wort lesen, das wirklich verstoffwechseln, das macht was mit uns, und zwar was Wunderbares, was ganz Kostbares, dass wir solche Früchte hervorbringen können. Das kommt nicht aus uns, das kommt von ihm. Und das ist so schön, das ist das Schönste, was man erleben kann, mit Gott zusammenzuarbeiten. Manchmal durfte ich schon so ein bisschen schmecken und ein bisschen erleben, aber ich weiß, Gott hat mehr und er hat auch mehr für uns. Weil ihr erinnert euch an das Bild am Anfang, da ist jeder wichtig an diesem Leib. Okay, seid ihr bereit, ein bisschen in sein Wort einzusteigen? Auch hier, bittet, das ist unser Job. Und euch wird gegeben, das macht er. Suchet, das tun wir, und ihr werdet finden, weil er sich finden lässt. Klopft an, und er tut die Tür auf. Wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Zweimal fast dasselbe. Warum macht Jesus das? Weil es ihm super wichtig ist. Wenn Jesus was zweimal oder öfter sagt, dann ist es deswegen, weil es ihm so wichtig ist. Es steht zweimal direkt hintereinander. In zwei verschiedenen Evangelien dürft ihr zu Hause nachlesen. Ich lese jetzt nicht alle Bibelstellen vor, ihr könnt euch die notieren, zu Hause nachlesen. Prüft das gerne. Also das nächste ist, da geht es auch um Gebet, und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr betet, das sagt er erstmal, wie wir es nicht machen sollen. Macht das nicht so wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die gehen ganz fromm zu ihren Veranstaltungen, dass es jeder sieht. Wenn die Motivation ist, zum Gebet zu kommen, damit jeder sieht, wie fromm ich bin, dann lass es lieber. Good for nothing. Vielleicht denken die anderen, wow, bringt aber keine Frucht. Sondern er sagt, dann geh ins Verborgene, mach die Tür zu, ganz ins Verborgene. Es erinnert so ein bisschen an dieses Bild von der Ehe. Das Wesentliche passiert zwischen Gott und dir, zwischen Gott und mir. Das ist ganz verborgen. Der ist der Einzige, der dein Herz wirklich kennt. Du und er. Und wenn er da anfängt zu wirken, dann passiert was. Und dann sagt er auch, macht nicht so viele Worte. Also ihr müsst es nicht genau richtig beten. Sondern ihr müsst wissen, der Vater weiß schon, was ihr braucht. Darüber nachzudenken, okay, wenn ich bete, dann komme ich zu einem guten Vater, der weiß, was ich brauche. Und dann führt er das hinterher nochmal aus, dann sagt er nämlich, also wer von euch hat Kinder, und die Kinder kommen und sagen, Papa, gib mir ein Brot, und er gibt ihm stattdessen einen Stein. Aber grundsätzlich, wenn ein Kind zu seiner Mama kommt, wenn irgend möglich, dann gibt die Mama dem Kind das Gute und Papa auch. Und er sagt er, wenn ihr schon, die ihr böse seid, so sagt Gott, mit euren Grenzen, mit euren Fehlern und allem, wenn ihr schon wisst, wie ihr euren Kindern gute Sachen geben könnt, ja, wie viel mehr denn unser himmlischer Vater? Und das ist Grundlage für Gebet. Und dann kommen wir genau dahin, das macht voll Spaß. Das ist richtig gut. Zu dem gehe ich doch gerne. Wo soll ich denn sonst hingehen? Das kann sein, dass du in deinem Herzen was anderes hast, dass du was anderes über Gott denkst. Und gerade dann ist es auch wichtig, zu ihm zu kommen und ihm das mal hinzulegen. Sagen, oh, ich brauche da was. Ich brauche eine Veränderung. Ich habe da irgendwas in mir drin, was gar nicht zu dem passt, was du hier sagst. Bring es ihm doch. Im Psalm steht, schütte dein Herz aus vor ihm. Liebe Leute, schüttet euer Herz aus. Das ist auch Gebet. Dann kann ich ja suchen. Und er lässt sich finden. Ja, wie bist du eigentlich? Markus 11, 22 bis 26, das ist so, da haben die Jünger gerade gesehen, wie Jesus mal voll Autorität wieder was gewirkt hat. Er hat einen Feigenbaum verdorren lassen, bloß weil er gesprochen hat. Ich sag, boah, was machst du denn? Er sagte, wenn du Glauben hast und da ist ein Berg und du sprichst, der soll sich ins Wasser heben, dann passiert's. Wir haben es vorher gelesen, erinnert ihr euch? Wenn meine Worte in euch bleiben und in mir, werdet ihr bitten, was ihr wollt, es wird euch widerfahren. Das sagt Jesus da auf andere Art. Und dann sagt er, wenn ihr dann so steht und ihr habt irgendwas gegen irgendjemanden, dann vergebt, damit euer Vater euch vergibt. Und das ist schon mal eine ganz spannende Geschichte. Jesus hat nicht nur eine ganz persönliche Beziehung zu mir oder zu dir, sondern er sieht uns, jeden seiner Kinder. Er liebt uns und er will, dass wir in Liebe miteinander verbunden sind. Wo das gestört ist, da geht Autorität flöten. Deswegen ist das unglaublich wichtig. Die nächste Stelle, da geht es eben auch darum, dass Gott uns alles gibt und wo wir zu zweit oder zu dritt zusammenkommen, da ist er mitten unter uns und wo wir in Einheit beten für Dinge, dann wird es auch geschehen. Also nicht nur dieses ganz intime Jesus und ich, der Vater und ich, sondern schon auch eine Gebetsveranstaltung oder eine Gebetsversammlung, aber Jesus ist der Mittelpunkt, es geht um ihn. Dann sagt Jesus noch was dazu, wie wir beten sollen. Und das ist echt spannend. Unverschämt. Das sagt er wörtlich. Unverschämt. Da hat er zwei Beispiele in zwei verschiedenen Kapiteln im Lukas-Evangelium, wo man das nachlesen kann. Das erste Mal ist es ein Freund, der kriegt Besuch und der braucht jetzt Brot. Da geht er zu einem anderen Freund und sagt, du, gib mir mal Brot. Der liegt aber schon im Bett und hat keine Lust. Er sagt, wenn er schon nicht aufsteht, weil es sein Freund ist, dann steht er deswegen auf, weil der nicht aufhört, an die Tür zu klopfen, damit die Kinder nicht aufwachen. Mache ich es halt. Und das nimmt Jesus als Beispiel für uns zu beten. Das Zweite, das finde ich noch viel krasser, da ist eine Frau, der ist richtig Ungerechtigkeit widerfahren und da ist ein ungerechter Richter. Also ein Richter ist ja dafür da, dass er zu sorgen hat dafür, dass Gerechtigkeit geschieht. Und ich glaube, die meisten von uns, ich weiß nicht, wie behütet du aufgewachsen bist, aber wer schon ein bisschen auf dieser Welt lebt, weiß, dass es viel Ungerechtigkeit gibt. Und diese Witwe nervt. Die geht zu dem Richter hin und jeden Tag neu steht die da auf der Matte. Und der Richter, der fürchtet keine anderen Menschen, der fürchtet noch nicht mal Gott, steht da geschrieben. Und der einzige Grund, warum der Richter dieser Witwe ihr Recht gibt, ist, die fährt mir noch ins Gesicht. Das ist der Grund, warum der Richter das macht. Unglaublich. Das nimmt Jesus als Beispiel für uns. Dann sagt er, ja, werden denn meine Jünger so beten, bis ich wiederkomme? Werde ich solchen Glauben finden? Der bezeichnet das als Glauben. Dieser Hartnäckigkeit bezeichnet Jesus als Glauben. Das finde ich unglaublich spannend, weil kennt ihr das auch? Manchmal wird ja auch gesagt, du musst einmal bekennen und glauben und dann geschieht es. Nein, es geschieht manchmal in einer Beziehung. Und da, wo du merkst, du bist noch nicht, da fehlt noch was und das ist nicht das, was Gott versprochen hat, bleib dran, du darfst dranbleiben. Wie diese Witwe bei dem ungerechten Richter darfst du immer wieder zu Gott kommen und ihm die Ohren volljaulen. Manchmal kann es gut sein, habe ich schon erlebt, dass Gott mich dann zur Raison ruft und sagt, Moment mal, du hast hier einen Denkfehler. Das kann passieren. Ist dann auch in Ordnung. Aber in dem Glauben zu ihm zu kommen und wirklich zu sagen, hier ist eine Ungerechtigkeit, hier ist was, was ich überhaupt nicht verstehe. Das ist Vertrauen, das ist Glauben, wie ein Kind zum Vater kommt. Ein Kind überlegt sich auch nicht, ist das jetzt korrekt, wenn ich zum Vater komme? Sollte ich das vielleicht lieber so formulieren oder sollte ich das lieber so machen? Wenn ihr Kinder kennt, die sind total unmittelbar. Und das nimmt Jesus für uns als Vorbild. Komm zu dem Vater, wir haben es vorhin gesungen, so wie du bist, er wartet mit offenen Armen. Und da darfst du so lange bleiben, bis du weißt, jetzt ist es gut. Und es wird manche Dinge geben, Es wird manche Spannungsfelder geben, bis du stirbst, die sich nicht aufgelöst haben oder bis Jesus wiederkommt. Das gibt's. Ich bewege mich hier auf biblischem Boden. Wenn du mal in der Offenbarung liest, krasses Buch, da steht dann, da werden die Auserwählten teilweise sagen, wann endlich verschaffst du uns Recht? Er sagt, er wartet noch einen kleinen Moment, aber es kommt. Und darum geht's. Wie ist deine Beziehung? Ich habe hier kein Patentrezept. Es geht alles um Beziehung. Gebet ist Beziehung zu Gott. Steht aber auch geschrieben, wird denn der Vater es lange hinziehen? Wenn Gott wartet, dann hat er manchmal Gründe, die wir nicht verstehen. Aber grundsätzlich ist er einer, der uns viel mehr liebt, als irgendein Mensch dich lieben könnte. Genau, die anderen zwei Stellen, das reiße ich jetzt mal nur kurz an. Da geht es um die Endzeit. Und ich glaube, da brauche ich gar nicht jetzt hier Apokalypse predigen. Wenn du die Zeitungen liest, wenn du die Menschen mal anschaust, wir haben es doch echt gut hier in Norddeutschland besonders. Wir sind wirklich verschont von Naturkatastrophen in vielen Hinsichten. Dafür sind wir sehr dankbar. Aber ich meine, wenn du die Augen aufmachst und Nachrichten schaust und so, weißt du, boah, da ist eine Menge Druck im Kessel. Kriege und Naturkatastrophen. Und ja, das gab es schon immer, das stimmt. Aber es gibt auch noch mehr Anzeichen, die zeigen, dass wir in der letzten Zeit leben, wenn du Israel anschaust und so weiter. Aber das wäre ein eigenes Thema. Du kannst gerne mal nachlesen, was Jesus angekündigt hat. Und dann guck mal in die Welt. Und dann sagt er zum Schluss, wenn das alles passiert, dann hebt eure Häupter. Das heißt, Blick auf ihn, denn eure Erlösung ist nahe. Das sagt er. Genau. Und dann sagt er, bleibt dran, seid wachsam und betet, damit ihr dem entfliehen könnt. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Das ist ein unglaublich großes Geschenk. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil wir den besten Retter haben, den es gibt. Genau, und das, die anderen drei Stellen da unten, das ist, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Er hat ja auch ein furchtbares Ende vor sich gehabt, als er hier auf der Erde war. Er musste ans Kreuz. Er war bereit dazu, ans Kreuz zu gehen für dich und mich. Das haben wir ja heute schon gesungen, um für uns alles auf sich zu nehmen. Das wollte er nicht. Das war für ihn ganz schlimm. Und er hat gebetet. Er hat seine Lieblingsjünger mitgenommen oder seine engsten Jünger. Und die sind eingeschlafen. Und er hat gesagt, Mensch, wacht und betet, dass ihr in Anfechtung nicht fallt. Nachher war es ja prompt so, Jesus wurde gekreuzigt, er ist auferstanden, die Jünger sind alle gestrauchelt. Und Jesus in seiner Liebe wusste es vorher schon und hat gesagt, ich bete für euch. Und nachher wird es doch wieder gut und ihr werdet anderen den Weg zu mir zeigen können. Ihr verzeiht mir, dass ich das so ein bisschen durchspringe. Da ist ganz viel Tiefe drin, aber das eben, ich habe ja das Vorrecht gehabt, schon viele, viele Stunden mit diesen Worten zu verbringen. Das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, das kennen, glaube ich, inzwischen immer noch fast alle Deutschen, das Vaterunser. Gibt es jemanden, der es gar nicht kennt? Kann ja sein. Früher hat man das im Konfirmationsunterricht gelernt, es lassen sich längst nicht mehr alle konfirmieren. Und auch hier geht es nicht um eine Formel, sondern es geht wirklich um den Inhalt. Das ist ganz spannend. Die Jünger haben Jesus nämlich mal gefragt, lehre uns beten. Als sie gemerkt haben, der war wieder eine Nacht im Gebet gewesen und was der immer erlebt hat und wie Gott ihn gebraucht hat. Und sie gesagt, das wollen wir auch lernen. Dynamit, Sprengkraft, die aus dieser Gemeinschaft mit dem Vater kam. Und dann hat er das gelehrt. Und ihr seht hier auch durch diese zwei Farben, um wen geht's hier eigentlich? Im Gebet geht es in erster Linie um Gott. Das ist das, was wir auch heute im Lobpreis gemacht haben. Heilige deinen Namen. Dein Reich komme. Dazu ist ganz gut, wenn man weiß, was sein Königreich ausmacht. Und da könnt ihr viel lesen in der Bibel, was sein Reich eigentlich ist. Könnte ewig predigen, aber ich fasse mich kurz. Eins zum Beispiel ist, dass er sagt, das Reich Gottes ist nicht irgendwie Essen und Trinken und Regeln halten, sondern Gerechtigkeit und Freude und Frieden im Heiligen Geist. Das ist sein Reich. Also ich will das. Sein Reich komme. Sein Wille soll geschehen. Ja, was ist denn sein Wille? Ja, ne? Was ist sein Wille? Gottes Wille ist gut und wohlgefällig und vollkommen. Wenn ich das weiß, oh, dein Wille geschehe, mein Wille ist nicht immer gut und euer Wille auch nicht und kein Mensch will immer das Gute. Wir sind von Natur aus nicht gut, aber er ist gut und was er will, ist gut. Es geht um ihn. Und dann diese Bitte, gib uns unser tägliches Brot. Vergib uns. Spannend, das ist in dem täglichen Gebet drin. Ich kann nicht vor Gott kommen und sagen, ich habe kein Problem. Die anderen haben Probleme, aber ich nicht. Da können wir vor Gott nicht stehen. Wer Gott begegnet ist, weiß das. Da, wo Gott begegnet, die Menschen fallen auf die Knie. Du kannst durch die ganze Bibel durchgehen, egal wen du nimmst. Daniel, der vergeht hier, als er Gott begegnet. Es war ein gerechter Mann, der hat richtig gut gelebt. Wenn du Johannes in der Offenbarung nimmst, der bricht hier zusammen. Wenn Gott dir begegnet, dann weißt du, wer du bist. Dann weißt du es einfach. Und ich habe es auch erlebt. Und dann hebt er dich auf in der Gnade. Das ist das Nächste, was er macht. Und wenn du diese Gnade erlebt hast, dann ist es eine Verpflichtung, die weiterzugeben, sonst verlierst du es. Du verlierst die Gnade, wenn du Gnade nicht weitergibst. Das ist ein geistliches Gesetz und das hat er in seinem Wort festgemacht. Wenn du betest, sei wachsam da drin. Wo hast du was gegen jemanden? Wo hast du selber ein Problem? Und führe uns durch Versuchungen hindurch. Und das ist ein Gebet, das erfrischt, das erquickt, das macht Freude. Und dann geht es nicht mehr um die Ordnung Gottes. Das stimmt, also tatsächlich ist es so im Urtext, du kannst beide, führe uns durch Versuchungen hindurch. Das ist näher sogar noch dran, nur das war zu lang und deswegen haben sie dann gesagt, führe uns nicht in Versuchung. Weil wenn du die Bibel komplett nimmst, es steht ja auch im Neuen Testament in den Briefen, sage nicht, dass du von Gott versucht wirst, Gott versucht niemanden. Ne? Und von daher ist es einfach im Kontext des ganzen Wortes Gottes so besser übersetzt, führe uns durch Versuchungen hindurch. Schauen wir uns mal die Urgemeinde an, da wo es losging. Jesus war gestorben, alle haben getrauert, Petrus ist wieder fischen gegangen, die waren alle frustriert. Und dann ist Jesus auferstanden und ihnen begegnet und hat sie gerufen und hat gesagt, Mensch, da war wirklich nichts, da war schwarz. Und Jesus kam wieder und hat dann gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das steht am Ende von Matthäus 28, das ist ganz spannend. Das ist mir neulich zum ersten Mal aufgefallen. Das sagt es und da standen einige und die zweifelten. Die haben gezweifelt. Jesus selber spricht und die zweifeln. Leute, wie geht das? Spannend, oder? Na jedenfalls, das hat Jesus überhaupt null interessiert oder beeindruckt. Er hat seinen Weg gehorsam. Der wusste ja, was kommt. Der hat gesagt, gut, dass ich weggehe. Jetzt kommt nämlich der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist der, der uns in alle Wahrheit führt. Der ist der, der uns hineinführt. Und der kam dann auch, dann kam Pfingsten. Und lest es gerne mal in der Apostelgeschichte, was da alles, wieder falsch gedrückt. Kam der Heilige Geist und viele, viele, viele kamen zum Glauben und es wurde eine Gemeinde geboren. Das war der Ursprung. Und diese Gemeinde, die blieb beständig in der Apostellehre, ne? Das, was für uns Lob und Dank auch viel aufgeschrieben worden ist und wo der Heilige Geist immer wieder neu inspiriert, aber es wird nie über dieses geschriebene Wort rausgehen. In der Gemeinschaft, im Brotbrechen, da ist auch das Abendmahl mit gemeint und im Gebet oder in den Gebeten. Da sind die drin geblieben. Ach, die anderen, die spreche ich nochmal ganz kurz an. Bei Jakobusbrief ist ganz spannend zu lesen, das ist harte Kost. Da sagt er, wo kommt denn der ganze Stress unter euch her? Streit, Theater, Uneinigkeit, woher kommt das? Das kommt daher, dass ihr euch selber in die Mitte stellt. Es geht um euch. Ihr denkt, ihr habt Recht, ihr wollt Recht haben und so weiter. Daher kommt der Streit. Und er sagt, ihr habt nichts, ihr habt Mangel. Ja, warum denn? Weil ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, dann nur für euch. Und dann ruft er auf und das kann einen ja echt überführen. Und dann sagt er, da ist aber ganz viel Gnade da, wenn du in Demut gehst. Wenn du das anerkennst, dann ist Gnade da. Sucht und ihr werdet finden. Bittet und euch wird gegeben. Das gilt. Die Frage ist, mit welchem Herzen? Es geht um ihn. Ja, also da geht es eben um die Demut. Dann im Hebräerbrief steht, wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er denen ein Belohner ist, die zu ihm kommen. Und das ist tatsächlich ein Geheimnis. Wenn wir zu Gott kommen, um eine fromme Pflicht abzuleisten, werden wir nichts bekommen. Solange wir nicht anerkennen, dass Gott ein guter Vater ist und dass er der ist, der offen vor uns steht und alles geben will, werden wir nicht wirklich das bekommen. Und ich möchte es nochmal sagen, ich kenne Zeiten, da habe ich an der Güte Gottes zweifelt und habe, es kann immer wieder passieren. Und wen das interessiert, der darf gern mal das Buch Hiob lesen. Die Bibel ist ja nicht umsonst so dick, ne? Gott kennt das Leben, da finden wir alles. Du kannst zu Gott kommen, wie du bist. Es gibt nur eine einzige Voraussetzung, sei ehrlich. Wenn du aufrichtig kommst und Gott suchst, er wird dir begegnen, so wie du es brauchst. Und er wird sich zeigen. Und in dieser Begegnung kommt das Nächste. Dann weiß ich, er ist gut. Genau. Römer 8. Da geht es eben darum, dass wir auf Hoffnung hin errettet sind. Es gibt Zeiten, da siehst du noch nicht das, was wirklich gut ist. Da geht es darum, du brauchst Geduld. Wie lernen wir Geduld? Nicht dadurch, dass wir sagen, sondern dass wir in Zeiten drin sind, die schwierig sind. Das ist einfach so. In Schwachheit, da vertritt uns der Geist Gottes. Das sind so volle Verheißungen. Also ich kann euch nur ermutigen, grabt selber. Ich habe gegraben, ich bin glücklich. Ich kann euch das so ein bisschen anbieten. Aber die Fülle, die muss jeder selber entdecken durch die Gemeinschaft. Das ist wie mit Ehe. Wenn ich jetzt predige, wie eine Ehe ist und wie man glücklich verheiratet ist, Lob und Dank darf ich das erleben. Aber natürlich kennen wir auch Tiefen. Dann ist es die eigene Arbeit eines Ehepaars, da dran zu bleiben. Das kann man nicht von außen. Es geht um eine persönliche Beziehung. Sorry, ich bin wieder abgeschwölft. Gemeindegebet. Timotheus steht zuallererst oder vor allem anderen. Oder das ist an die Gemeinde geschrieben. Zuallererst, das Wichtigste sozusagen ist, die Gemeinde soll beten für alle Menschen. Mit Bitten, mit Flehen, mit Fürbitten, mit Danksagung für die Regierenden und die Macht haben. Das ist unser Job als Gemeinde. Ich glaube, manchmal haben wir ein bisschen was verloren, was Gott eigentlich für eine Berufung für uns hat, ne? Das ist unsere Berufung. Und das Spannende ist, was kriegen wir? Wir kriegen Ruhe und Frieden, um unser Leben führen zu dürfen. Und es wird Gott ehren in jeder Hinsicht. Und unser Leben wird auch von Menschen geachtet werden. In der Apostelgeschichte steht tatsächlich, die Menschen haben gemerkt, wow, das ist eine coole Gemeinde, das ist richtig gut, was hier passiert. Da ist eine wunderbare Ordnung, die von Liebe geprägt ist. Und das ist Gottes Gedanke, das ist seine Idee und dazu hat er auch Kraft. Aber wir müssen es uns holen. Das ist unser Job. Genau, das gefällt Gott unserem Retter. Da steht nicht, das gefällt Gott unserem Diktator. Das gefällt Gott unserem Retter. Der will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit ist Jesus. Das ist das, was Gott will. Dass Gott Retter ist, kann man teilweise kaum sagen, weil manche gar nicht wissen, dass sie gerettet werden müssen. Aber auch da kann der Heilige Geist helfen und überführen. Es gibt nur einen Gott und einen Vermittler. Dann geht es auf die persönliche Ebene. Wenn irgendjemand leidet, der soll beten. Wenn jemand fröhlich ist, der soll Psalmen singen. Alles darf sein und hat seine Zeit. Wenn jemand krank ist, soll er die Ältesten zu sich rufen. Sabine und Michael, dankenswerterweise, die haben das schon auf dem Herzen, immer nach dem Gottesdienst für Kranke zu beten. Ich habe schon gehört, richtig gut. Genau. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und dann die nächste Stelle, die mag ich total gern, weil jetzt geht es plötzlich nicht mehr nur um Gott und mich, sondern jetzt geht es um uns untereinander. Und das große Doppelgebot, liebt Gott über alles und den Nächsten wie dich selbst, das spiegelt sich hier so ein bisschen wieder, bekennt einander die Sünden, zeigt einander eure Schwächen. Und betet füreinander. Und darin liegt Heilung. Das ist was ganz Kostbares. Das ist was ganz Wertvolles, wenn man in ganz authentischer Gemeinschaft miteinander lebt und weiß, nur einer ist gut, nur einer ist gerecht. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Was macht uns gerecht? Nicht unsere Handlungen. Jesus. Genau. Zuletzt, Also ich hoffe, ihr verzeiht mir, bei mir ist immer eine Fülle von Bibelstellen, so ist das. Ich hoffe, ihr pickt raus, was jetzt gerade, beziehungsweise ihr lasst euch ansprechen von dem, was für euch aktuell ist. Zuerst in Fürbitte und Danken, Bitten, Flehen und so weiter, dann füreinander beten, einander die Sünden bekennen. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Und das ist tatsächlich was, was ich merke, das brauche ich immer wieder neu. Ich bin immer wieder in Gefahr, in eine Selbstgerechtigkeit reinzukommen oder auch in eine Selbstverdammnis. Und dann ist der Blick auf mir, meiner, mich. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht gekonnt. Und dann ist es so gut, in Lobpreis zu kommen und wirklich zu sagen, Jesus, du bist meine Wahrheit, dein Wort. Danke, dass du mir auch heute vergibst, dass auch heute deine Gnade neu ist, dass ich vergeben darf, dass ich nicht besser bin als andere, aber auch nicht schlechter. Ich bin einfach erlöst und ich bin Kind Gottes. Du bist meine Gerechtigkeit, du bist mein Heil. Du bist meine Erlösung. Du willst, dass alle gerettet werden. Ich will dich verkündigen mit jedem Schritt, den ich gehe, mit allem, was ich lebe und wenn es nötig ist, auch mit Worten. genau. Und das ist eben, geht so weiter, diese ganze Waffenrüstung, und aus dieser Position heraus betet mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich, also es war Paulus, eben für Leiter auch, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue. Und dazu möchte ich euch, uns alle ermutigen, dass dieser Blick auf ihn, das schenkt Frieden unter uns. Da bin ich tief und fest davon überzeugt. Es schenkt dir persönlich Frieden, es schenkt mir persönlich Frieden, aber es schenkt uns auch Frieden miteinander und es macht uns stark, gemeinsam aufzustehen, weil wir haben einen Fokus und das ist auf Jesus gerichtet und nicht auf uns. Und dafür eifere ich wirklich, dass in dem Sinne das Gebet zunimmt, dass es zunimmt, bei dir ganz persönlich, bei mir persönlich, in Gemeinschaften, wenn ihr irgendwo zusammen seid. Ich habe ja irgendwann mal so ein Treffen gemacht mit Leuten, die Gebet auf dem Herzen haben. Und da gibt's total gute Sachen, leider konnte Sabine nicht dabei sein, aber es ist total klasse, 7-Stunden-Anbetung wird wieder kommen, wo wir hier 7 Stunden haben, um Gott zu begegnen. Das ist richtig gut. Und dann gibt es immer dienstags auch, dienstags morgens ist Ina da, dann kommt der Frauenkreis, zwischen 1 und 3 ist hier Mittagsgebet, wo die Frauen da sind. Und abends ab 7:30 ist hier offen, da dürfen alle kommen, da wollen wir Gott gemeinschaftlich begegnen. Und ich glaube, Gott hat mehr, aber er will auch das gebrauchen. Vielleicht kommen ganz neue Strukturen, das mag sein. Aber wenn du anfängst, Gott zu begegnen, dann wird er dir zeigen, wo es weitergeht. War wieder der Falsche. Und dann erfüllt sich dieses Wort, wenn wir in ihm bleiben und er in uns und seine Worte in uns bleiben, dann werden wir bitten, was immer wir wollen und es wird uns widerfahren. Cool, oder? Das ist, und dann macht es wirklich Freude, weil es aus einer tiefen Liebe kommt und aus dem Wissen, niemand außer Jesus hat diesen Heilsplan. Niemand ist Retter wie er. Niemand ist Erlöser wie er. Niemand hat so viel Gutes. So. Ich hätte noch einen Abschluss. Ich möchte mich anknüpfen an das, was Gideon letzte Woche gepredigt hat. Da habe ich mich richtig gefreut. Also, für unseren Pastor, betet gerne, auch für uns als Gemeinderat, aber besonders auch für unseren Pastor. Ich glaube, er hat eine apostolische Berufung und er ist von Gott gesetzt, uns zu bauen als Gemeinde, auch wenn er mal Urlaub macht, das darf er. Aber er ist unser Pastor und er hat ein Jahresmotto gegeben. Aus dem Jeremia 29, wer von euch hat es noch im Kopf? Brütet gern mal darüber, schreibt euch das auf. Das ist nämlich ganz spannend. Wir gucken uns das mal an. Es fängt mit Gott an. Gott spricht. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Und das gibt er. Das kann sein, dass es noch nicht sichtbar ist, aber das ist das, was er will. Jetzt kommt's. Ihr werdet mich anrufend und hingehen und bitten. Das ist unsere Aufgabe. Ich will euch erhören, sagt Gott. Er verspricht das schon. Ich will euch erhören, aber kommt. Ihr werdet mich suchen und finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Und da möchte ich mal kurz stehen bleiben. Was heißt denn mit ganzem Herzen? Und jetzt komme ich nochmal zurück auf das Bild von der Ehe. Ich gehöre meinem Mann und mein Mann gehört mir. Da will ich keine andere Frau und keinen anderen Mann drin. Wir gehören zusammen. Das ist ein ganz enger Bund. Und die Frage ist, ist Gott dein Gott und kein anderer? Von ganzem Herzen. Und wenn es noch nicht so ist, dann kann Gott das herstellen. Das ist gar kein Problem. Aber das ist nötig, von ganzem Herzen ihn zu suchen und zu finden. So will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern, von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Vielleicht ganz kurz für euch zur Information, da geht es darum, wo Israel weggeführt wurde und in Gefangenschaft war in Babylon. Und damals gab es auch Propheten, die aber nicht mit ganzem Herzen Gott nachgefolgt haben. Die haben nämlich gesagt, braucht ihr gar nicht sein, ihr braucht ihnen gar nicht zu gehorchen, ihr macht, was ihr wollt, so ungefähr. Und Gott sagt, stopp. Jeremia war der Prophet, der aufgestanden ist und gesagt hat, suche der Stadt Bestes. Und ich glaube, dass Gott uns das auch sagt. Da, wo du jetzt stehst, da, wo du jetzt bist, suche das Beste, suche Gott. Und frag Gott, was will er für dich jetzt an dem Platz, wo du jetzt stehst? Und Gott wird dich wegführen. Gott wird uns hinführen, auch als Gemeinde. Auch wenn wir in neue Räume kommen. Das kann sehr gut sein, dass wir eine Zwischenzeit haben, die ein bisschen unbequem wird. Und ich glaube, ich persönlich bin sogar überzeugt davon, das plant Gott. Weil er das als Zeit nimmt, um uns zuzubereiten, um uns enger zusammenzubinden, miteinander und auch mit anderen Christen. Ich kann mich täuschen, aber es könnte sein. Ich habe den Eindruck schon ganz lange. Und wenn es so ist, dann lass uns Gott suchen von ganzem Herzen und er wird uns führen. Nicht nur für das, was er tut, nicht seine Hand, sondern ihn. Zu sagen, mein Herz gehört dir. Du darfst in jedem Teil meines Lebens, darfst du mit reingucken. Und ich will mich von dir überzeugen lassen. Das ist was Schönes. Biblischer Gehorsam geschieht aus Überzeugung. Wenn du Jesus in die Augen schaust, dann weißt du, das ist das Beste überhaupt, was er denkt. Das ist viel besser, als was ich mir habe vorstellen können. Und darum geht es. Es geht nicht um irgendwas, was ein Mensch will oder was du willst oder Gehorsam, Ordnung Gottes. Sondern es wird entstehen aus einer Liebesbeziehung. Wenn du mal liest, wenn Jesus, die Pharisäer haben sich immer aufgeregt. Jesus hatte immer Gemeinschaft mit so komischen Leuten. So Zöllnern. Also die waren damals die schlimmen Leute. Ich weiß nicht, wer für dich komische Leute sind. Aber mit denen hat Jesus Gemeinschaft, da hat er null Schmerz. Da hat er überhaupt gar kein Problem. Und wenn Jesus dann jemandem in die Augen schaut, bei dem Zachäus, ganz beeindruckend. Zachäus saß auf dem Baum, da waren die Frommen, die wollten jetzt auch mal mit dem Gelehrten zusammen sein. Er sagt, ey, Zachäus, zu dir gehe ich heute ins Haus. Der ist mit ihm, er hat innigste Gemeinschaft. Und der Zachäus sagt, ich gebe alles zurück, was ich mit Unrecht genommen habe. Ich werde es erstatten. Und dann sagt Jesus hinterher, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil Zachäus sich hat überzeugen lassen von Jesus und in die Ordnung Gottes zurückgekommen ist. Ich habe lang gepredigt, ne? Ich komme jetzt auch zum Ende. Ich möchte gerne noch mal beten und ich lade euch ein, dass ihr auch aufsteht, dass ihr selber Gott eine Antwort gebt. Mit dem, was ihr nicht versteht, mit dem, was ihr versteht. Und ich lade euch sehr, sehr ein. Wenn ihr wirklich wissen wollt, was wahr ist, sucht in seinem Wort nach Antworten. Er lässt sich finden. Er lässt sich finden. Jesus, ich danke dir. Ich bin wirklich begeistert von dir. Und ich weiß jetzt nicht so genau, was meine Worte hier in Einzelnen, wie die gehört wurden. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du...